Heute Nachmittag beschäftigen wir uns mit dem Niedergang der königlichen Dynastie von David, wie sie im zweiten Buch der Könige geschildert wird. Wir haben letztes Mal das erste Buch der Könige drangenommen. Wir haben bereits gesehen, dass ursprünglich in der hebräischen Bibel die beiden Bücher ein Buch bildeten. Unter dem Abschnitt Autor verweise ich hier darauf, dass man in Qumran Königsbücher gefunden hat, in der Höhle 4 und in der Höhle 6, und die machen eindeutig klar, dass in vorchristlicher Zeit sowohl erste und zweite Könige eine Einheit bildeten, eine Rolle waren. Schon letztes Mal habe ich erklärt, was die Autorschaft anbetrifft. So erfahren wir aus dem babylonischen Talmud, jetzt wissen wir von heute Morgen, wo der verfasst worden ist, in Baba Batra 15a, dass Jeremia, der Prophet Jeremia, die Königsbücher geschrieben habe. Und tatsächlich 2. Könige 24,18 bis 25,30 ist weitgehend identisch im Wortlaut mit Jeremia 52. Wir haben heute Morgen Jeremia 50,51 angeschaut und dann kommt noch ein Kapitel, das Schlusskapitel, Jeremia 52, und das hängt ganz direkt zusammen mit dem Schluss des 2. Königebuch. Aber ich habe schon letztes Mal erklärt, das ist nochmal eine Wiederholung auf dem Blatt, ich gehe darum nicht mehr durch alles durch, dass die Königsbücher selber verschiedene historische Quellen nennen, aus denen bei der Abfassung und der Inspiration des Heiligen Geistes eben Nutzen gezogen wurde. Das Buch der Geschichte Salomos, das Buch der Geschichte der König von Israel und so weiter und so fort. Nochmals zum zeitlichen Rahmen und der Zeitgeschichte hier auf dem Blatt. Die Königsbücher, oder wir könnten auch sagen, das Königebuch, umfasst die Zeit von 970 bis 560 vor Christus. Das heißt, es beginnt mit den letzten Tagen Davids und endet mit der Freisetzung des Königs Jojakin in Babylon. Also das 37. Jahr der babylonischen Gefangenschaft wird da noch aufgeführt. Das ist der zeitliche Rahmen. Was ist der Sinn dieses Buches? Es sollte eine Illustration sein der Wahrheit des Gotteswortes an David in 2. Samuel 7. Nicht wahr? Wir haben die Samuel-Bücher vorher behandelt, die ja auch ursprünglich ein Buch waren. Das Samuel-Buch zeigt den Aufbau des Königshauses von David. Und eben das Königebuch den Untergang, den Niedergang davon. Und in 2. Samuel 7 haben wir diese Verheißung an David. Vers 11. Bis 16. Wenn deine Tage voll sein werden und du bei deinen Vätern liegen wirst, so werde ich deine Nachkommenschaft nach dir erwecken, die aus deinem Leib kommen soll, und werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums befestigen auf ewig. Ich will ihm zum Vater sein, und er soll mir Sohn sein, sodass, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchtigen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder. Also die Nachkommen Davids, die sollen, die Nachkommenschaft Davids, der Same Davids, Er soll durch andere Menschen bestraft werden, wenn da Untreue aufkommt. Das sind diese Menschenruten, diese Menschenschläge. Aber meine Güte soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. Und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein auf ewig. Dein Thron soll fest sein auf ewig. Nun, das zweite Königebuch führt die Linie weiter aus dem ersten und zeigt, wie die Nachkommen Davids untreu geworden sind. Und das musste schließlich enden in der babylonischen Gefangenschaft. Sie mussten gestraft, geschlagen werden mit Menschenruten. Nochmals, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe, zur politischen Geschichte. Wir finden hier im Buch der Könige die Geschichte des Königtums von Juda und Israel. Und zwar ausgehend vom Höhepunkt unter David und Salomo bis zum Untergang des Königtums. Nach Salomo regierten im Nordreich 20 Könige mit 10 Dynastien und im Südreich 20 Könige inklusive eine unrechtmäßige Königin. Also nach dem Tod von Salomo hat sich ja die Nation Israel gespalten in zwei Reiche, eben das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Nur 8 Könige im Südreich taten, jetzt Zitat, was recht war in den Augen des Herrn. Alle übrigen waren untreu. Und im Nordreich waren alle untreu. Da gibt es keinen einzigen, von dem es heißt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das Südreich erlebte also verschiedene Erweckungen unter Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam, Hiskia und Josia. Im Vakuum der Weltmächte im Nahen Osten entstand das Großreich unter David und Salomo. Das war also Israel von heute mit allen umstrittenen Gebieten und Gebiete weit darüber hinaus in Libanon, Syrien, Jordanien, was alles da zugehörte. Das Großreich unter David und Salomo. Aber in der Zeit danach stieg Assyrien, der Nordirak, auf zur Weltmacht. Und das führte 722 vor Christus zum Untergang des Nordreiches Israel. Das Nordreich wurde deportiert, die Israeliten wurden deportiert nach Assyrien. Danach stieg eine andere Weltmacht auf, das Babylonische Reich. Denen gelang es schließlich, die assyrische Weltmacht zu bodigen. Ganz entscheidend war der Fall von Ninive. 612, vorausgesagt im Detail im Buch Nahum. Das ganze Buch Nahum beschäftigt sich damit. Und dann ging es noch kurze Zeit, 608 war das assyrische Weltreich endgültig am Boden beendet. Und das babylonische Weltreich nahm seinen Anfang. 608 vor Christus und führte dazu, dass dann das Südreich Juda angegriffen wurde. Das ging unter 586 vor Christus, Zerstörung Jerusalems. Dann wurden die Juden deportiert nach Babylonien. Und das ging dann eben bis ins Jahr 538, das habe ich heute Morgen erklärt. Babel hat genau 70 Jahre Weltherrschaft erlebt, wie das in Jeremia 25 vorausgesagt war. Aufs Jahr, genau. Zur religiösen Geschichte, auch das ist nochmals Wiederholung vom letzten Mal. Die Königsbücher beschreiben die Geschichte des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels. Vom Bau bis zum Untergang. 960 vollendet, 586 vor Christus zerstört. Die israelitische Religionsgeschichte erreichte ihren Höhepunkt beim Bau des ersten Tempels in Jerusalem. Aber Salomo fiel später ab von Gott und auch das Volk. Sie begannen Höhenkulte auf allen möglichen Hügeln zu betreiben. Jerobeam, König Jerobeam führt einen Kälberkult ein in Dan und in Bethel. Unter Ahab und Isabel wurde dieser abscheuliche kananitische Baals- und Aschera-Kult mit allen sexuellen Perversionen in Israel eingeführt. Und durch eine Ahabstochter kam das auch ins Südreich hinein. Konsequenz: Untergang der beiden Reiche. Das Nordreich durch Assyrien, das Südreich durch Babylon. Aber in all diesem Tragischen sehen wir doch, wie es Reformationen und Erweckungen gegeben hat unter 8 Königen. Und da können wir vieles lernen, was eigentlich biblische Voraussetzungen sind für eine Erneuerung unter dem Volk Gottes. Ja, jetzt gehen wir mal zum Aufbau des Buches 2. Könige. Wir können es grob in 2 Teile gliedern. Römisch 1, Warnung an Israel bis zum Untergang Samarias. Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. Das sind die Kapitel 1 bis 17. Und der zweite Teil, Römisch 2, Warnung an Juda bis zum Untergang Jerusalems. Das sind die Kapitel 18 bis 25. Ja, wir wollen eine detailliertere Gliederung anschauen, indem wir auch Kapitel für Kapitel durch das zweite Buch der Könige hindurchgehen. Wir beginnen also mal mit 2. Könige 1. Hier finden wir die letzte Geschichte, den Abschluss der Geschichte des großen Propheten Elia. Wir haben Elia ausführlicher kennengelernt im ersten Buch der Könige. Nun kommt der Abschluss hier und dann beginnt der große Dienst des Propheten Elisa. Der wird ganz ausführlich im zweiten Buch der Könige beschrieben. 2. Könige 1,1. Und nach dem Tod Ahabs fielen die Moabiter von Israel ab. Und Ahasja fiel durch das Gitter an seinem Obergemach zu Samaria und wurde krank. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen: Geht hin, befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Und der Engel des Herrn redete zu Elia, dem Tisbiter: Mach dich auf, geh hinauf den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist es, weil kein Gott in Israel ist, dass ihr hingeht, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und darum spricht der Herr also: Von dem Bett, das du bestiegen hast, sollst du nicht herabkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und Elia ging hin. Der Ahabs Sohn Ahasja, also ein Sohn oder ein Nachkomme von diesem schrecklichen götzendienerischen König und dieser Hexe, Isabel, wurde verletzt und wollte wissen, wie es weitergeht, Zukunft wissen. Und das Nordreich hat den Weg der Esoterik gewählt. Und darum befragt, will er den Gott Baal-Sebub befragen, ein Lokalgott in Philistäa, also Nähe vom Gazastreifen, in Ekron. Der Prophet Elia, als Prophet des wahren Gottes, tritt dem entgegen und sagt: Wie geht das? Warum gehst du diesen esoterischen Weg? Gibt es keinen wahren Gott, den man befragen könnte? Und Gottes Prophetie über Ahasja: Du wirst sterben an den Folgen dieses Unfalls. Das macht Ahasja wütend. Er schickt ein Kontingent von 50 Soldaten, die sollen auf Elia losgehen, da kommt Feuer vom Himmel und verzehrt sie. Ein zweites Kontingent mit einer 50er Truppe wird auch von Feuer vom Himmel verzehrt. Und dann kommt ein drittes Kontingent, aber dieser Oberste, dieser Offizier, beugt sich nieder und sagt, Elia soll ihn doch bitte verschonen. Also er kommt nicht mehr im Hochmut und im Stolz. Und dann geht Elia mit ihm zum König und sagt ihm nochmals, du wirst sterben. Das erfüllt sich dann auch in Vers 17. Und er starb nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Also Konfrontation zwischen dem wahren Gott und dem Götzendienst. Besonders interessant ist dieser Baal-Zebub. Das hat später das Wort Beelzebub gegeben. In Matthäus 12 wird Satan so genannt. Matthäus 12, Vers 24, da sagen doch die Pharisäer, dieser treibt die Dämonen nicht aus, es sei denn durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Also Baal-Zebub in Ekron war natürlich ein Götzenbild, ein totes Götzenbild. Aber hinter diesem Götzenbild befand sich Satan. Das ist auch die Lehre im Neuen Testament, klar ausgeführt in 1. Korinther 10. Ich kann die Verszahl in meiner Bibel nicht mehr lesen. 1. Korinther 10, Vers 19. Was sage ich nun? Dass das, was einem Götzen geopfert, dass das einem Götzen geopferte etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Also, es sind zwei Aspekte zu beachten beim Götzendienst. Die Götzenbilder selber, das ist reine Materie. Das sind normale Atome. Aber hinter diesen Bildern verstecken sich dämonische Mächte, versteckt sich Satan. Und das wird hier ganz deutlich entlarvt. Wer also mit solchen Dingen zu tun hat, der öffnet sich dadurch eben direkt Satan und seinen mit ihm gefallenen Engeln, den Dämonen. Und darum ist es doch interessant, dieses Götzenbild Baal-Zebub wird dann im Neuen Testament der Name für Satan selbst. Also Ahasia hätte sich natürlich verwehrt, wenn man gesagt hat, du bist ein Satanist. Der hat doch mit Satan nichts zu tun. Aber das zeigt uns, dass letztlich alle Religionen, auch wenn sie nicht von Satan sprechen, alle Religionen außer die Anbetung des Gottes der Bibel, letztlich eine Verehrung ist von Satan und seinen Engeln. Aber unter einer Maske. Also dieser Baal-Zebub war die Maske von Satan. So deutlich ist das. Schockiert natürlich völlig. Aber das ist die Lehre der Bibel. Und im Zeitalter der Toleranz ist das natürlich etwas Unglaubliches, so etwas zu sagen. Aber schauen wir mal, wie beginnen die 10 Gebote? Das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist nichts von Toleranz. Keine anderen Götter. Und das zweite Gebot ist das Verbot von Bildern, von Götzenbildern. Also das verurteilt alles, was irgendwie mit Gegenstandsverehrung zu tun hat. Oder die Verehrung der Materie, der Schöpfung. Letztlich verbirgt sich dahinter Beelzebub, der Oberste der Dämonen. Nun, im Kapitel 2 wird das Ende des Dienstes von Elia beschrieben. Er macht mit Elisa zusammen eine Wanderung über verschiedene Stationen. Er geht durch Gilgal, Bethel, Jericho. Das sind alles Stationen, die in der Geschichte Israels eine besondere Bedeutung hatten. Gilgal war die erste Station der Israeliten nach dem Durchzug durch den Jordan. Das war die Erfüllung der Verheißungen Gottes, dieses Volk aus Ägypten ins verheißene Land zu bringen. Bethel war der besondere Ort, wo Gott Vater Jakob erschienen war und ihm verheißen hat, deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben. Befindet sich übrigens im heutigen Westjordanland. Dann haben wir Jericho, das war die erste Stadt, wo Gott Israel im verheißenen Land Sieg gegeben hat. Aber gerade diese Zentren, die einerseits von der Treue Gottes gegen Israel sprechen, wurden Zentren der Gottlosigkeit und der Treulosigkeit Gott gegenüber. Gilgal wurde ein Ort des Götzendienstes, das wird erwähnt in Hosea 4,4. Können wir das kurz aufschlagen? Es ist Hosea 4, Vers 15. Wenn du hurst, Israel, so verschulde sich nicht Juda und kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet Aven und schwört nicht und so weiter. Und dann Vers 17, Ephraim ist mit Götzen verbündet. Da wird also Gilgal speziell erwähnt und Bet Aven, das ist eine Umänderung des Propheten, Bethel heißt Haus Gottes. Und er hat Bethel, wo Jerobeam dieses Götzenbild aufgestellt hat, ein goldenes Kalb, hat er genannt Bet Aven, das heißt Haus der Verschuldung. Das ist ein poetischer Name für Bethel. Gilgal und Bethel werden hier erwähnt als Stätten der Hurerei und des Götzendienstes. Und weiter, die Stadt Jericho, die sollte ja nicht mehr aufgebaut werden in Ewigkeit. Die wurde ja durch Josua in Josua 6 verflucht. Aber in 1. Könige 16, 34 haben wir gelesen, letztes Mal, dass später jemand frech diese Stadt wieder aufgebaut hat. Im Widerspruch zu Gottes Plan. Also auch das spricht von Rebellion. Und so geht Elia und Elisa durch diese Orte hindurch, die sprechen davon, wie Israel alles, was Gott gegeben hat, ins Gegenteil verdreht haben. Dann gehen sie miteinander über den Jordan, Kapitel 2, Vers 8. Da finden wir das siebte Wunder von Elia. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es zerteilte sich dahin und dorthin, und sie beide gingen hinüber auf dem Trockenen. Das ist genau das Gegenteil vom Einzug Israels nach dem verheißenen Land. Im Buch Josua. Sie gehen aus dem Land hinaus. Und das zeigt eigentlich symbolisch an, dadurch, dass Israel all die Treue Gottes in Untreue verwandelt hat, verdient es die Rückkehr ins Ausland. Nach Osten hinaus, ja? Und das zweite Buch der Könige endet ja mit der Deportation der Juden nach Babylon. Also wer an der Treue Gottes nicht festhält, der muss wieder raus. Und danach kommt die Entrückung Elias. In folgendem Wagen, mit folgenden Rossen wird er in den Himmel geführt. Was auch noch interessant ist, das ist ja genau der Ort, wo Mose die letzten Abschiedsreden gehalten hatte. Bevor Israel ins Land ging. Die sind alle 8 Reden aufgeschrieben im 5. Buch Mose. Und Mose warnt in Kapitel 28, wenn ihr Gott untreu werdet, dann wird er euch wegführen zu einer anderen Nation. Haben wir heute Morgen gelesen. Und Mose hat dort in dieser Gegend hat er gesagt, und wenn ihr dem Herrn untreu seid, wird er euch zerstreuen unter alle Völker. 5. Mose 28, 64. Dort wird Elia entrückt, da wo dann Mose starb. Und interessant ist doch Folgendes, wenn dann später der Messias kommt, auf dem Berg der Verklärung erscheinen Mose und Elia. Mose ist dann dort der Vertreter der Tora, Gesetz Mose, und Elia ist der Vertreter der Propheten, der weitere Teil des Alten Testaments. Aber beide sind an diesem Ort jenseits des Jordans aus der Welt geschieden. Der eine entrückt, der andere gestorben. Aber darauf kehrt dann Elisa zurück und er vollbringt sein erstes Wunder, Vers 14. Und er nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und schlug auf das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug auf das Wasser, und es zerteilte sich dahin und dorthin, und Elisa ging hinüber. Elisa geht zurück ins verheißene Land. Übrigens, der Mantel spielt ja so eine große Rolle. Die Propheten waren ja an ihren Kleidern zu erkennen. Sie trugen normalerweise entweder Schafsfelle oder Ziegenhaarmäntel. Nicht wahr? Elia war sofort zu erkennen, 2. Könige 1,8. Und sie sprachen zu ihm: Es war ein Mann in härenem Gewand und an seinen Lenden gegürtet mit einem ledernen Gürtel. Und er sprach: Es ist Elia der Tisbiter. Das ist ein Prophetenmantel. Ja? Und jetzt versteht man auch besser, warum der Herr Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 7 sagt er: Hütet euch vor den Wölfen in Schafspelzen. Das sind also Verführer, die treten auf, als wären sie Propheten Gottes, und in Wirklichkeit zerstören und zerstreuen sie, spalten sie das Volk Gottes. Das ist der Punkt. Also falsche Propheten zerstreuen, spalten die Gläubigen. Ich gebe die Stelle an. Matthäus 7, Vers 15. Aber an ihren Früchten kann man sie erkennen. 7, Vers 15 bis 20. Noch eine Stelle, die vielleicht nützlich ist in Verbindung mit diesen Prophetenkleidern. In Hebräer 11 wird zusammengefasst von den Glaubenshelden gesagt, 37, sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Das sind die Propheten in ihren typischen Kleidern. Übrigens, die Schafe heute sind nicht genau, von der Zucht her, nicht genau die gleichen Typen, die man hatte zur Zeit der Bibel. Wenn man heute in eine Schafherde plötzlich hineinspringt, die gehen zusammen. Aber ich habe einmal eine Sorte Schafe gesehen in Deutschland, die ist noch näher verwandt mit den biblischen Schafen. Und da ist das Typische, wenn man sie angreift, dann gehen sie auseinander. Ja? Also die biblischen Schafe, die gehen auseinander, wenn der Wolf kommt. Ja, also das zu dem Prophetenmantel. Elisa wird der Nachfolger von Elia und geht wieder zurück durch den Jordan ins verheißene Land. Nun ist es ganz wichtig, Elia und Elisa, wenn man die vergleicht, die meisten Taten, die Elia getan hat, waren Taten, die vom Gericht Gottes sprechen. Und die meisten Taten und Wunder, die Elisa getan hat, waren Wunder der Gnade Gottes. Also der eine betont mehr das Gericht und die Gerechtigkeit, der andere mehr die Liebe und die Gnade Gottes. Der Prophet der Gnade geht wieder zurück ins verheißene Land. Also die Gnadenbotschaft der Propheten war die Gerichtsbotschaft: Israel wird das Land verlieren. Die Gnadenbotschaft war immer die, aber Gott wird sie schließlich wieder zurückführen ins verheißene Land. Nicht, weil sie es verdient haben, sondern weil Gott es Abraham versprochen hatte. Aus reiner Gnade. Unter diesem Aspekt muss man die Rückführung der Juden in unserer Zeit verstehen. Es hat nichts mit Verdienst zu tun, sondern es ist Gottes Gnade, die das Volk wieder ins verheißene Land bringt. Davon spricht also besonders Elisa. Sein Name bedeutet, mein Gott ist Rettung. Elisa vollbringt übrigens in der Bibel etwa die doppelte Zahl von Wundern, verglichen mit Elia. Und das können wir in Verbindung sehen mit 2. Könige 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sprach Elia zu Elisa, begehre, was ich dir tun soll, ehe ich von dir weggenommen werde. Und Elisa sprach, so möge mir doch ein zwiefaches Teil von deinem Geist werden. Und er vollbringt effektiv circa 14 Wunder, während wir bei Elia etwa 7 Wunder finden. Kommt ein bisschen darauf an, wie man die Wunder zählt. Aber Größenordnung ist das Doppelte. Das zweite Wunder, Kapitel 2, Vers 19. Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa, siehe doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht, aber das Wasser ist schlecht und das Land ist unfruchtbar. Da sprach ihr, holt mir eine neue Schale und tut Salz darein. Und sie holten sie ihm, und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, es wird weder Tod noch Unfruchtbarkeit mir daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag, nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Eigenartig, oder, was da geschieht? Aber bei all den Wundertaten dürfen wir nicht vergessen, dass der Ausdruck Zeichen und Wunder im Hebräischen Ot und Mofet bedeutet auch Warnung und Vorbild. Das heißt, jede Wundertat weist auf etwas hin, hat also typologische, vorbildliche Bedeutung. Das sehen wir auch bei den Wundern des Herrn Jesus, wenn er Brot vermehrt hat, dann bedeutete das, ich bin das Brot des Lebens. Wenn er einen Blindgeborenen geheilt hat, dann bedeutete das, ich bin das Licht der Welt. Wenn er Lazarus auferweckt hat, dann bedeutete das, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber das Wunder war immer nur etwas Begrenztes und wies hin auf etwas, was Gott in späterer Zeit vollständig tun sollte. Es ist nicht so, dass seit der Brotvermehrung es keine Hungersnot mehr gäbe. Gerade in der Endzeit soll der Hunger ein besonderes Problem werden, Matthäus 24. Aber es zeigt, dass der Herr Jesus kann den geistlichen Hunger stillen und im tausendjährigen Reich wird er auch das Problem des Welthungers lösen. Oder der Blindgeborene, das bedeutet nicht, dass seither nun niemand mehr blind zu sein braucht. Aber es bedeutet, der Herr Jesus bringt in die geistliche Finsternis, bringt er sein Licht hinein. Und zweitens, im tausendjährigen Reich wird es effektiv keine Blinden mehr geben. Alle Blinden werden sehen. So steht es in Jesaja. Oder die Auferstehung. Das bedeutet nicht, seit Lazarus sollte ein Christ nicht mehr sterben, weil die Folgen der Sünden aufgehoben wären. Aber es bedeutet, die Auferstehung kommt. Alle Erlösten werden auferstehen. Und so hat jedes Wunder ebenso eine symbolische Bedeutung. Hier geht es also um todbringendes Wasser, das Wasser des Lebens wird. Und dazu braucht es eine neue Schale und Salz. In der Bibel wird an verschiedenen Stellen wird der menschliche Körper mit einem Gefäß oder eben auch mit einer Schale verglichen. Aber es ist eine neue Schale. Und Salz ist in der Bibel immer wieder das Bild vom Tod. Salz tötet ja auch die Bakterien. Und das tote Meer ist tot, weil es so viel Salz drin hat. Also eine neue Schale und Salz, das Symbol des Todes. Und so spricht diese neue Schale von dem Menschen Jesus Christus und das Salz von seinem Tod. Und das löst das Problem des toten Wassers, das gesund wird. Menschen können so viel Literatur lesen und es bringt alles nur Verderben. Aber wenn man in Verbindung kommt mit Jesus Christus und seinem Tod, dann lernt man das Wasser des Lebens kennen. Gut, wir gehen weiter. Am Ende von Kapitel 2 wird Elisa verspottet von kleinen Jungen. Und dann kommen Bären und töten sie. Das ist jetzt eines der wenigen Ereignisse im Leben von Elisa, das von Gericht spricht. Aber es zeigt etwas Wichtiges, dass auch Kinder eine Verantwortung haben, wenn sie lästern. Ja, es gibt, die haben ja gelästert über den Propheten Elisa. Und zwar haben sie ihm gesagt, Vers 23, und er ging von dannen hinauf nach Bethel. Und als er auf dem Weg hinaufging, da kamen kleine Knaben aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, komm herauf, Kahlkopf. Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Das komm herauf kann man übrigens auch übersetzen, steige hinauf. Und ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Entrückung von Elia. Machen sich also lustig über den, also macht man dasselbe vor, eine solche Entrückung im Spott. Und das zeigt, dass Gott auch Kinder ernst nimmt, wenn sie über göttliche Dinge lästern. Diese Geschichte kann Kindern wirklich zeigen, wie ernst in den Augen Gottes das Lästern über göttliche Dinge ist. Wir gehen weiter zu Kapitel 3. Es geht nun um Joram. Der König wurde in Israel zu Samaria. Auch er tut, was böse ist in den Augen des Herrn. Er verbündet sich mit dem gläubigen König Josaphat im Süden und macht sich auf gegen Moab, das ist also Mitteljordanien. Moab hat sich ja abgewendet in dieser Zeit von Israel, wollte nicht mehr die Steuern bezahlen. Das haben wir schon im ersten Vers des Buches gelesen. Nun, Joram wollte Moab wieder zurückholen, nahm die Verstärkung von Josaphat und Gott hat dann dieser Koalition gegen die Moabiter geholfen, aber nur wegen dem gläubigen Josaphat. Ich lese Vers 13. Und Elisa sprach zu dem König von Israel, was haben wir miteinander zu schaffen? Geh zu den Propheten deines Vaters. Und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm, nein, denn der Herr hat diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sprach Elisa, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich nicht auf die Person Josaphats, des Königs von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich nicht anblicken, noch dich ansehen. Und Gott hat dann Israel zusammen mit Juda Sieg gegeben über die Moabiter. Aber wir sehen, auch da gibt Gott Israel Gnade in Verbindung mit dem Propheten Elisa, aber nur, weil bei Josaphat eben noch etwas Gutes zu finden war. Dann kommen wir zu Kapitel 4. Oder vielleicht noch zu Kapitel 3 möchte ich noch archäologisch ergänzen. Es ging ja da um den König Mesa, Vers 4, von Moab. Und Mesa, der König von Moab, war ein Herdenbesitzer und so weiter. Von ihm hat man eine riesige Inschrift gefunden, aus der Zeit da, des 8. Jahrhunderts, wo er Ahab erwähnt, Israel erwähnt. Und so haben wir ein außerbiblisches Zeugnis aus dieser Zeit, dass gerade diese Situation, diesen Konflikt zwischen Israel und Moab, aus heidnischer Sicht beleuchtet. Dieser schwarze Mesa-Stein, wie er genannt wird, ist zu sehen in Frankreich, im Louvre in Paris. Den Originalen kann man dort sehen und fotografieren. Also der steht ganz besonders in Verbindung mit 2. Könige 3. So zwischendurch gebe ich archäologische Streiflichter, um einfach zu zeigen, das sind nicht Geschichtchen, sondern wenn wir was ausgraben, dann sehen wir plötzlich, aha, als Stichprobenkontrolle, das ist, sind alles historisch wirklich geschehene Dinge. Kapitel 4. Und eine Frau von den Frauen der Söhne der Propheten schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Sie hatte große finanzielle Probleme und Elisa hat dann das berühmte Ölwunder gewirkt, dass sie also in einem Krug Öl nehmen konnte, so viel sie brauchte, um alle ihre Schulden dann bezahlen zu können. Das ist Vers 1 bis 7. Jetzt können wir uns auch wieder fragen, was bedeutet das? Dann Verse 8 und folgende, da geht es um eine, die reiche Frau in Sunem, die Sunamitin. Sie bekommt ein Kind, obwohl sie vorher kein Kind bekommen konnte, ein Wunder Gottes. Sie bekommt ein Kind, sie wird schwanger, freut sich darüber, wie Gott Großes gewirkt hat, und dann stirbt das Kind. Und Elisa weckt das Kind wieder auf. Also da haben wir alttestamentlich eine Totenauferstehung. Es sind nur drei Totenauferstehungen im Alten Testament. Das wäre jetzt ein Beispiel. Ich gehe noch nicht ein auf die Bedeutung. Ein weiteres Wunder kommt dann ab Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück und es war Hungersnot im Land. Und die Söhne der Propheten saßen vor ihm und er sprach zu seinem Knaben, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu lesen. Und er fand eine wilde Rebe und las davon wilde Koloquinten. Sein Kleid voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn sie kannten sie nicht. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie und sprachen, der Tod im Topf, Mann Gottes! Und sie konnten es nicht essen. Und er sprach, ihr, so holt Mehl her. Und er warf es in den Topf und sprach, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schlimmes mehr im Topf. Und dann das letzte Wunder ist eine Brotvermehrung in den Versen 42 bis 44. Es ist erstaunlich, wie viele der Wunder Anklänge sind an Wunder, die später der Messias tun sollte. Also das Wunder der Totenauferweckung, das finden wir mehrmals im Leben des Herrn Jesus. Er hat die 12-jährige Tochter des Synagogenvorstehers Jairus auferweckt. Er hat den Jüngling von Nain auferweckt und Lazarus. Und dann haben wir auch die Brotvermehrung. Das erinnert auch an den Herrn Jesus, der zweimal dieses Wunder gemacht hat, für die 4.000 und für die 5.000. Und das Wunder mit dem Öl. Auch da sehen wir einen Bezug. Das Öl ist in der Bibel immer wieder ein Bild des Heiligen Geistes. Und durch das Kommen des Herrn Jesus war es ja möglich, dass Gott den Heiligen Geist an Pfingsten ausgegossen hat. Und zwar hat Gott den Heiligen Geist so ausgegossen, dass wir nicht später wieder um ihn bitten müssen. Er ist da und steht die ganze Zeit zur Verfügung, wie wir ihn brauchen. Das ist bis zur Entrückung. Das Öl geht nicht aus, solange es notwendig ist. Das entspricht diesem Ölwunder, dann die Auferstehung, weist darauf hin, dass der Herr Jesus eben auch den Tod überwinden sollte, um so die Auferstehung und das Leben zu sein. Ich lese dazu aus Johannes 12. Vers 25. Der Herr Jesus erklärt, was ist die Bedeutung eines solchen Zeichens, eines solchen Wunders. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Eine Feinheit: Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Also alle Gläubigen, die sterben werden, wissen, ich werde auferstehen. Aber es ist nur eine Gruppe. Dann kommt die zweite Gruppe. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das hat Bezug auf die Generation der Entrückung. Jeder, der lebt, der also nicht stirbt, wird leben in Ewigkeit. Es wird eine Generation geben, die geht gar nicht durch den Tod. Und das wird den Sieg des Herrn Jesus am Kreuz über die Macht des Todes erst recht dokumentieren. Dass eine ganze Generation von Gläubigen wird gar nie sterben, sondern entrückt werden. Und darum sagt der Herr Jesus: Ich bin die Auferstehung für die, die gestorben sind, und das Leben für die, die gar nie sterben werden. Also der Sieg über den Tod wird darin dokumentiert. Und alttestamentlich durch Elisa wollte Gott Israel bereits einen Vorgeschmack geben davon, wie Gott das Problem des Todes endgültig besiegen wird. Aber es ist alles zukünftig. Es gibt Menschen, die sind ungeduldig, die wollen alle Resultate von Golgatha jetzt haben. Nein, das sind nur Zeichen auf eine künftige Zeit. Aber dann wird es kommen. Und darum wird auch in Hebräer Zeichen des Neuen Testamentes, Zeichen und Wunder, werden dort genannt Zeichen des zukünftigen Zeitalters. Weil sie eben nur einen Vorgeschmack geben von etwas, das im kommenden Zeitalter, im tausendjährigen Reich, das Normale sein wird. Es wird keine Kranken mehr geben, die Leute müssen nicht mehr sterben, im Normalfall, und so weiter und so fort. Es sind Zeichen des künftigen Zeitalters. Und Zeichen und Wunder sind immer nur ein Vorgeschmack. Noch zu dieser Geschichte mit der Hungersnot im Land und dem Tod im Topf. Das ist ja eine Geschichte im Rahmen der Prophetensöhne. Die kommen nun immer wieder vor, diese Prophetensöhne. Wer sind das? Das sind jüngere Leute, die wollten sich von Gott gebrauchen lassen, um Gottes Wort weiterzugeben. Also das war eine Art Bibelschule. Effektiv, diese Prophetensöhne, die wollten von einem bewährten Propheten wie Elia oder Elisa, wollten sie lernen. Und im Rahmen dieser Prophetenschulen, muss man auch das so sehen, wurde das Alte Testament weitergegeben. Also die hatten den starken Bezug zur Heiligen Schrift. Also diese Prophetenschulen waren von großer Bedeutung. Und nun haben wir da also diese Bibelschule, und die essen da zusammen, aber es war Hungersnot. Und da ging einer von diesen Bibelschülern, ging so herumspazieren, und dann fand er plötzlich da ein Pflänzchen. Und nahm diese wilden Koloquinten, das ist natürlich grässlich abführend, bis zum Tod. Aber er denkt, das ist noch ganz toll, das könnte man doch auch da in unseren Kochtopf bringen. Sitzen alle zusammen, der Tod im Topf, die realisieren das geht doch nicht. Und so ist es auch, da gibt es manchmal junge Leute in einer Gemeinde, die gehen überall spazieren und dann denken sie, ja, bei uns ist ein bisschen Hungersnot, ja. Man könnte auch das mal nehmen, das ist auch noch gute Nahrung, das könnte man vielleicht auch noch brauchen, ja. Und dann bringen sie das in die Gemeinde rein und dann, wow, der Tod im Topf. So können verderbliche Dinge in eine Gemeinde hineinkommen. Aber der Prophet Elisa sagt, holt Mehl. Schüttet Mehl rein, es war nichts mehr Schlimmes. Das Mehl ist in der Bibel ein Bild von der vollkommenen Menschheit von Jesus Christus. Die blutigen Opfer in 3. Mose 1 bis 7 mussten ja immer begleitet werden von einem Speisopfer aus Feinmehl. In Jesaja 4, Vers 2 wird der Herr Jesus genannt, die Frucht der Erde. Oder vergleiche ich auch mit dem Weizenkorn, Johannes 12, 24. Und dieses gemahlene Korn, da sieht man, das ist weiß und man sieht auch, das ist ein sauberes Mehl ohne Unreinigkeiten darin. Das spricht so von der vollkommenen Menschheit des Herrn Jesus. Und es ist so wichtig, wenn Dinge reinkommen, die Tod im Topf bedeuten, dann ist es wichtig, dass wir einfach Christus predigen. Die Vollkommenheit der Person des Herrn Jesus Christus. Und das kann vieles neutralisieren. Wenn der Blick von all diesen, allen möglichen oder unmöglichen Dingen gerichtet wird auf die Person des Herrn Jesus, man sich an ihm orientiert, das ist ein Mittel, um den Tod im Topf zu neutralisieren. Wir kommen zu Kapitel 5. Das ist die Geschichte von Naaman, dem Heeresobersten der Syrer. Die machen Krieg gegen Israel und dabei wird ein kleines Mädchen weggeführt. Die wird Au-pair-Mädchen bei Frau Naaman. Und Naaman hatte ein Problem. Er hatte Aussatz. Vers 2, Vers 1 am Schluss. Ein sehr erfolgreicher Mann, aber aussätzig. Und so gibt es auch sehr erfolgreiche Leute in dieser Welt, aber sie sind aussätzig. Der Aussatz ist ein Bild der Sünde. Der Aussatz, der biblische Aussatz, führt letztlich zum Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, 23. Der Aussatz ist eine Krankheit, die man zuerst im Inneren hat. Und dann bricht sie aus und bricht immer mehr aus. Es ist also etwas, das sich entfaltet, zerstörerisch entfaltet im Leben. Das Problem des Aussatzes wird in 3. Mose 13 und 14 ausführlich behandelt. Auch die Diagnosen, die man stellen muss bei dieser Krankheit, wird dort erklärt. Nun, aber aussätzig. Es gibt erfolgreiche Menschen, aber sie haben diese todbringende Krankheit der Sünde. Da kann sich niemand davon befreien. Und dieses Au-pair-Mädchen, anstatt sich zu sagen, geschieht ihm recht, sagt Frau Naaman, wenn doch dein Mann nur bei dem Mann Gottes wäre in Israel, bei Elisa, dann könnte er geheilt werden. Merken wir, dieses Mädchen hat etwas von der Gnade mitbekommen. Das war die große Botschaft von Elisa. Gott ist gnädig und wird Israel aus Gnade wieder zurückführen ins Land. Und das führt dazu, Naaman geht nach Israel, aber an die falsche Adresse. Er denkt, ja gut, dann gehe ich nach Israel, gehe ich mal zum König. Der König ist schockiert. Ja, wie soll er jemanden heilen von Aussatz? Da sagt er in Vers 7, und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu heilen. Also, Heilung des Aussatzes entsprach der Auferweckung aus dem Tod. So schlimm war die Krankheit. Und auch zur Zeit der Evangelien hat man Aussätzige als lebendige Leichen betrachtet. Die Heilung eines Aussätzigen hat man betrachtet als so schwierig, wie einen Toten aufzuerwecken. Unter diesem Gesichtspunkt muss man die Aussatzheilungen im Neuen Testament sehen. Das wird dann ganz viel dramatischer. Und sehen wir, er sagt, bin ich Gott, dass ich jemanden von Aussatz, dass ich lebendig machen kann, dass ich von Aussatz heilen kann. Er sagt aber auch noch, bin ich Gott, um zu töten? Damit drückt er sich sehr vollständig aus, dass es gibt zwei Dinge, die nur Gott kann. Den Menschen töten und den Menschen lebendig machen. Ärzte können niemanden lebendig machen, wenn er gestorben ist. Aber sie können ihn töten. Aber sie dürfen es nicht. Ärzte dürfen nicht töten. Und das sehen wir, das war sogar diesem gottlosen König in Nordisrael klar, das kann nur Gott, beziehungsweise darf nur Gott. Also wir lernen hier in ethischer Hinsicht einen ganz wichtigen Grundsatz, denn in der Schweiz werden Tausende von Kindern durch gewisse Ärzte getötet. Jedes Jahr. Weltweit etwa 50 Millionen Abtreibungen jährlich. Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen? Der Mensch macht sich, nimmt den Platz Gottes ein, wenn er über den Tod eines Menschen entscheidet. Nun, gut, Naaman wird dann in Verbindung gebracht, nur indirekt über eine Mittelsperson mit dem Propheten Elisa, und er sagt ihm, geh, tauche dich 7-mal im Jordan unter. Der Syrer ist entsetzt, weil er der Überzeugung ist, dass die Flüsse in Syrien besser sind als die in Israel. Sieht man, Nationalismus ist schon etwas sehr, sehr Altes. Und seine Untergebenen sagen, ja, du, also, wenn der dir jetzt etwas ganz Kompliziertes gesagt hätte, dann hättest du das sofort gemacht. Und nur weil es so einfach ist, machst du das nicht. Stimmt eigentlich. Vers 14, da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter, nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er war rein. Und Naaman kommt zur Erkenntnis des einen wahren Gottes, des Gottes von Israel. Also das ist ein ganz eindrückliches Kapitel, wo man Gottes Gnade sieht, nicht nur für Israel, das auserwählte Volk, sondern auch für die nichtjüdischen Völker. Also dieses Kapitel ist Programm, auch im Alten Testament. Gottes Gnade ist nicht auf ein Volk, niemals auf ein Volk beschränkt, sondern gilt auch den anderen Völkern. Aber wir finden verschiedene Prinzipien. Der Mensch, ein Sünder, möchte gerne etwas Besonderes tun, um geheilt zu werden. Und Gott sagt etwas ganz Einfaches. Und so ist es auch mit der Bekehrung. Der Mensch muss nicht irgendwie etwas Großes leisten, er muss sich einfach vor Gott demütigen, seine Schuld aufdecken, und er kann gar nichts zur Rettung beitragen. Aber er muss klar bekennen, ich habe den Tod verdient. Der Jordan ist der Todesfluss, denn er geht ja hinunter ins tote Meer. Damit ist er wirklich das Symbol des Todes par excellence. Also 7-mal im Todesfluss runter, das heißt, ich habe den Tod verdient. Und so kann neues Leben entstehen. Und wenn ein Mensch realisiert, ich habe den Tod verdient, aber Jesus Christus hat den Tod an meiner Stelle erduldet, so kann er neues Leben, ewiges Leben bekommen und rein werden von dieser Krankheit des Aussatzes. Wir gehen weiter zu Kapitel 6. Da geht es wieder um die Bibelschule. Und die Söhne der Propheten sprachen zu Elisa, siehe doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort an jeder einen Balken holen und uns dort einen Ort herrichten, um da selbst zu wohnen. Und da arbeiten sie dann, und da geschieht ein Unglück. Vers 4. Und er ging mit ihnen, und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie und sprach, ach mein Herr! Und es war entlehnt. Und der Mann Gottes sprach, wohin ist es gefallen? Und zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Holz ab und warf es hinein und machte das Eisen schwimmen. Und er sprach, nimm es dir auf. Und er streckte seine Hand aus und nahm es. Also ein Wunder, wo die Schwerkraft überwunden wird. Für Rationalisten ist es unmöglich. Ja, das geht ja gar nicht. Eisen kann nicht schwimmen. Aber das Problem ist, dass Rationalisten sich nicht bewusst sind, was sind eigentlich Naturgesetze. Früher, im alten mechanistischen Weltbild der Physik, hat man gemeint, Naturgesetze sind absolut unabänderliche Dinge im Universum. Das ganze Universum ist wie eine Maschine. Und man kann letztlich genau berechnen, alles, wie es abläuft. Und die moderne Physik hat das völlig auf den Kopf gedreht. Völlig. Man hat plötzlich gemerkt, Naturgesetze, wir können die nur statistisch beschreiben. Das ist nur eine statistische Beschreibung, dass es so und so kommt. Zum Beispiel, wir haben hier ein Kilo radioaktives Material. Vom radioaktiven Material wissen wir genau, wie viel Zeit vergeht, bis nur noch die Hälfte da ist. Und der Rest ist zerfallen. Das ist die sogenannte Halbwertszeit. Ja, also wir wissen das ganz genau. Sagen wir, das ist eine Fantasiezahl, das wäre ein radioaktives Material, in 10 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Gut. Und jetzt habe ich zu Hause ein solches Atom. Und ich stelle es mir auf den Pult auf, als Ausstellungsobjekt. Ja? Was denkt ihr, wann wird dieses Atom zerfallen? Es könnte sein in 10 Jahren, es könnte sein in 11 Jahren, es könnte sein in 100 Jahren. Das kann man überhaupt nicht sagen. Man kann nur sagen, wenn ich so viele Atome habe, dass ich ein ganzes Kilo habe, in 10 Jahren ist nur noch die Hälfte da. Aber niemand kann voraussagen, dass dieses Atom, ich gebe dem Atom auf meinem Schreibtisch, gebe ich einen Namen. Das heißt Willi. Niemand weiß, wann Willi zerfällt. Das kann man nicht voraussagen. Ich hätte aber einen anderen Namen sagen können. Aber das kann niemand voraussagen. Nur wenn man möglichst viele hat, dann weiß man, in 10 Jahren ist es die Hälfte. Aber vom einzelnen Atom kann man nicht, man sieht ein Atom nicht an. Es passiert einfach so. Aber das macht deutlich, die Naturgesetze sind einfach eine statistische Feststellung. Wenn man immer wieder misst, kommt es am Schluss so etwa auf diese Menge raus. Aber man kann nicht erklären, warum dieses Atom zerfällt und dieses nicht. Und das hat die ganze Vorstellung revolutioniert. Unser Weltall ist nicht eine Maschine, sondern es ist etwas, wo die Naturgesetze einfach eine Beschreibung sind, wie es üblicherweise geschieht. Aber niemand kann erklären, warum es so ist. Oder, man hat ja schon längst herausgefunden, Masse zieht Masse an. Die Erde zieht den Mond an. Aber der Mond zieht auch die Erde an. Darum gibt es Gezeiten. Nur ein bisschen weniger, weil der Mond weniger Masse hat. Aber jetzt müssen Sie mal einen ganz guten Physiker, sagen wir Kurt Wüthrich, fragen, warum zieht Masse Masse an? Das ist einfach so. Es kann niemand erklären, warum. Oder fragen Sie Kurt Wüthrich, noch eine Frage, was ist ein Elektron? Und er kann Ihnen ganz genau sagen, das hat so und so viel Ladung und so weiter. Aber was ist es? Das wissen wir doch nicht. Das weiß kein Mensch. Das weiß auch ein Nobelpreisträger nicht. Niemand weiß es. Also wir sind in der Wissenschaft so weit gekommen, dass man sagen muss, das eigentliche Wesen verstehen wir gar nicht. Wir können nur beschreiben, aber im Grunde genommen wissen wir nicht mal, was die Materie ist. Und von der Bibel her müssen wir die Naturgesetze so beschreiben. Die Naturgesetze sind eine Umschreibung des üblichen Handelns Gottes in der Natur. Und dazu eine Bibelstelle, Kolosser 1. Ja, weil ich will jetzt nicht in Philosophie abgleiten. Kolosser 1, Vers 16. Da wird erklärt, Jesus Christus ist der Schöpfer. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Vers 17. Und er ist vor allen und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Oder alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Also Jesus Christus ist der Schöpfer, Vers 16. Jesus Christus ist der Erhalter aller Dinge, Vers 17. Man kann genau sagen, wie, welche Kräfte da wirken, die die Materie, die Atome zusammenhalten, zu Molekülen. Aber niemand kann das Wesen effektiv erklären. Und die Bibel erklärt, hinter all dem steht der Sohn Gottes. Die ganze Materie wird zusammengehalten durch den Sohn Gottes. Auch, dass ich leben kann, bestehen kann, es ist, weil der Sohn Gottes mich zusammenhält. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es sogar, dass er alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort. Also wenn Jesus Christus aufhören würde, alles zu tragen, dann würde das ganze Universum explodieren. Und das kommt eines Tages. 2. Petrus 3. Da werden die Elemente, sagt Petrus, aufgelöst werden. Die Griechen meinten, die Atome seien absolut fest. Petrus schreibt, die Elemente werden aufgelöst werden. Ja? Also, der Herr Jesus steckt dahinter und er hält alles zusammen. Und man kann sagen, die Naturgesetze sind einfach eine statistische Umschreibung des üblichen Handelns Gottes. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Gott handelt nach einem ganz bestimmten System. Und darum, man kann nicht denken, ich bin ein Christ, jetzt springe ich zum Fenster raus und es geschieht nichts. Nein, Gott handelt üblich auch dann. Und da muss man nicht hinausspringen. Und darum muss man auch aufpassen, wenn man über die Straße geht. Man kann nicht sagen, ich bin ja in der Hand Gottes. Nein, weil Gott üblicherweise handelt. Aber es gibt Ausnahmen, wie hier, und dann schwimmt das Eisen auf dem Wasser. Es gibt Ausnahmen, und dann konnte Petrus auf dem See Genezareth gehen. Und der Herr Jesus selber ist auch auf dem See Genezareth gegangen. Also, Wunder sind einfach die Ausnahme von dem üblichen Handeln Gottes. Aber es gibt Leute, die wollen dauernd Wunder. Ja, die wollen das Chaos. Die wollen, dass Gott nicht mehr handelt, wie er üblicherweise immer gehandelt hat. Wo kommt das erste Wunder in der Bibel vor? Ja, ich höre es. Ja, ja. Und dann nachher. Also wirklich, das, was man unter Wunder versteht, ja? Nein, Elisa hat schon früher Wunder gemacht und Elia noch früher. Ja, das erste Wunder ist, das sind die Wunder, die Mose gemacht hat in Ägypten. Zeichen und Wunder kommen zum ersten Mal dort vor. Gut, man könnte natürlich sagen, ja, Henoch, 7. Generation von Adam ist entrückt worden. Das ist auch ein Wunder, klar. Aber der Ausdruck Zeichen und Wunder kommt zum ersten Mal vor beim Auszug aus Ägypten. Das sind bereits Jahrtausende vergangen. Das zeigt uns, Gott handelt nicht üblicherweise mit Zeichen und Wundern, sondern es ist an ganz bestimmten Punkten in der Heilsgeschichte und da kommt es plötzlich geballt vor. Lange gar nicht. Und dann plötzlich ganz geballt zur Zeit von Mose und in der Wüstenwanderung. Nachher war es nicht mehr normal. Da sagt doch ein Gideon, haben wir doch damals, als wir das Buch Richter betrachtet haben, gesehen. Er sagt, wo sind die Wunder, die unsere Väter erzählt haben? Uns geht so schlecht, wo sind die Wunder? Und dann haben wir wieder eine geballte Situation in der Zeit von Elia und Elisa. Und nachher? Wo sind die Wunder? Spät, wenn wir dann durch Esra, Nehemia und so gehen. Und dann die 400 Jahre des Schweigens nach dem letzten Propheten Malachi. Wo sind diese Wunder geblieben? Und dann kommt der Messias. Der verheißene Messias. Und wieder eine Konzentration von Wundern. Und der Messias setzt seine Apostel ein, seine Nachfolger. Und wir haben auch in der ersten Zeit der Christenheit eine Konzentration von Wundern. Apostelgeschichte. Und nachher? Es hört auf. Im zweiten Jahrhundert hört das auf. Im zweiten Jahrhundert kann man das Sprachenreden nicht mehr nachweisen. Nur noch dieses ekstatische Reden bei einem Irrlehrer im zweiten Jahrhundert, der damit mit zwei Frauen im Land herumgereist ist und gesagt hat, nächstens kommt das neue Jerusalem runter. Das war noch so einer im zweiten Jahrhundert, der hat Zungen geredet. Aber ein Lallen, nicht richtige Sprachen für die Leute, wie in der Bibel. Es hört auf und Augustinus schreibt um 400, diese Wunder haben wir heute nicht mehr, wie zur Zeit der Apostel. Aber damals waren sie nötig, um das Wort zu bestätigen. Aber jetzt hat die Welt diese Bestätigung und darum brauchen wir heute diese Wunder nicht mehr. Das schreibt ein Kirchenlehrer um 400. Der hatte wirklich einen geschichtlichen Überblick. Also es war offensichtlich nicht mehr das Normale. Im 2., 3., 4. Jahrhundert. Und das entspricht dem biblischen Schema, an ganz bestimmten Schlüsselstellen konzentriert. Bei Mose, dem Vertreter des Gesetzes. Bei Elia und Elisa, den Vertretern der Propheten. Das Alte Testament ist Gesetz und Propheten. Und dann haben wir der Herr Jesus Christus, der Messias und seine Apostel in Verbindung mit der Gabe des Neuen Testaments. Also Gott handelt nach einem ganz bestimmten Schema und Plan. Und dann im tausendjährigen Reich. Alle Blinden gesund, alle Lahmen gesund, alle Stummen gesund. Und der Tod ist besiegt. Ja, also da sind wir ausgegangen, etwas abgewichen von 2. Könige 6, das schwimmende Eisen. Und dann haben wir wieder Krieg. Aber die Syrer kämpfen gegen Israel und jedes Mal, wenn sie so einen Angriffsplan haben, realisieren sie, dass die Israeliten schon alles wissen. Elisa hat dauernd dem König gesagt, prophetisch, schau, sie machen das und das, sie machen das und das. Also Elisa wird zum Geheimdienstagenten für die Armee Israels. Die Syrer meinen, wir haben einen Spion da unter uns. War nicht so. Und der Prophet hat alles aufgedeckt. Und er schafft es dann sogar, begegnet der syrischen Armee und Gott verblendet die Armee. Er führt sie von ihrem Ort weg nach Samaria. Und dann macht Gott ihnen die Augen wieder auf. Wir sind in Samaria. Und das ist ein Schrecken für sie. Das ist ja die Hauptstadt, wo die israelische Armee gut gerüstet ist. Aber was macht Elisa? Der lässt sie nicht einfach fliehen, sondern der veranstaltet eine große Speisung. Die ganze Armee wird genährt und dann werden sie heim entlassen. Das ist Gottes Gnade gegen die Feinde. Wieder Gnade gegenüber Nicht-Juden. Und in diesem Zusammenhang wird auch dem Diener von Elisa, werden ihm die Augen geöffnet. 6, Vers 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr die Augen des Knaben und er sah und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Wagen rings um Elisa her. Also Israel war bedroht von Feinden und nun sieht der Diener von Elisa, sieht, was er normalerweise nicht sehen konnte. Da sieht er die ganzen Berge rundherum voll Engelmächte. Gott ist ja der Herr der Heerscharen, der Engelmächte. Und diese Engelmächte stehen Israel zur Verfügung. Aber normalerweise konnte niemand in Israel diese Heere sehen. Und das ist auch heute so. Gott benutzt die Engel zu allen Zeiten. Hebräer 1, Vers 13. Da heißt es von den Engeln, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche die Seligkeit ererben sollen. Da wird es als normales Prinzip gesehen, gezeigt, dass Gott Engel ausschickt, um Menschen zu helfen, zu dienen. Ich habe noch nie einen Engel gesehen. Aber es ist eine Tatsache, dass Gott sie benutzt und einsetzt für uns und dadurch auch Dinge regelt. Aber auch das wieder, diese geöffneten Augen, das war nicht das Normale. Aber es ist uns in der Schrift aufgeschrieben, damit wir uns dessen bewusst werden, dass Gott seine ganze Engelarmee zugunsten seines Volkes einsetzt. Übrigens in Daniel 12,1 wird erklärt, dass zum Beispiel der Erzengel Michael ganz speziell für Israel steht. Also eine ganz spezielle Funktion hat für das Volk Israel. Aber nach dieser Gnadentat lesen wir in Vers 23 am Schluss, und die Streifscharen der Syrer kamen hinfort nicht mehr in das Land Israel. Es gab einige Zeit Ruhe, und dann ab Vers 24 beginnt es wieder von Neuem. Wieder ein syrischer Krieg, Samaria wird belagert und es entsteht eine furchtbare Hungersnot. Und zwar so, dass es in Samaria zu Kannibalismus kommt. Dass ein Kind gekocht und gegessen wird. Wenn Menschen so weit kommen, dann ist es ganz, ganz schlimm. Und auch da erweist Gott dann in Verbindung mit Elisa wieder seine Gnade. Und darauf gehen wir ein nach der Pause.